Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema:
Leute, wir müssen reden.
Worüber?
Über Gimmickbands und Playback.
Warum?
Weil es ein ernstes Thema ist.
Das ist wahrscheinlich so.
Mit dem wir viel Spaß haben werden.
Davon gehen wir aus. Ja, ihr habt schon gehört, da draußen, Mike ist wieder da. Hallo Mike.
Hallo Markus.
Und es ist witzig, weil wir wissen schon, dass das hier die 75. Folge von diesem Podcast ist. Aber wir wissen, dass wir in der Zukunft noch Folge 74 gemeinsam aufnehmen müssen. Aber jetzt gerade können wir das noch nicht, weil das Thema, über das wir dann reden wollen, noch nicht abgeschlossen ist. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Wissenschaftlich vielleicht nicht komplett korrekt, aber Captain Kirk würde irgendwas draus machen können.
Denn das Thema aus der letzten Folge ist dann ja gewesen Album des Monats Dezember und Jahresrückblick 2024.
Worauf wir erst zurückgucken können, wenn das Jahr tatsächlich zu Ende ist. Und während wir das aufnehmen, haben wir ja noch nicht mal Weihnachten hinter uns gebracht.
Genau, denn heute ist immer noch der 20.12.2024. Vor wenigen, Augenblicken stimmt nicht, vor einer guten Viertelstunde haben wir die Aufnahme der 72. Folge beendet und starten jetzt direkt rein in die Aufnahme für die Folge 75 mit einem Thema, das Mike vorgeschlagen hat. Und wir wiederbeleben die wunderbare Rubrik Leute, wir müssen reden, mit der dieser Podcast ja vor langer Zeit, anderthalb Jahren, mal angefangen hat.
Ja, warum müssen wir über das Thema reden? Wenn man sich mal so anguckt, welche Bands im Moment im Metal-Genre groß sind, dann haben die alle eins gemeinsam. Die tragen Kostüme.
Und das watschen wir ab mit dem Begriff Gimmick-Band. Also wir sind jetzt heute vielleicht ein bisschen gemein. Das hat diese Rubrik Leute, wir müssen reden an sich. Wir können ja auch den Untertitel machen, der erste offizielle Kotzcast.
Wobei ich da gar nicht mal so weit gehen würde, dass es jetzt wirklich zum Kotzen ist. Die Frage ist halt, oder bei mir ist das aufgekommen, jetzt auch durch einen Konzertbesuch von Windrose und ein Interview, was ich mit dem Windrose-Sänger gemacht habe, der also auch ganz klar, den ich darauf angesprochen habe und der ganz klar gesagt hat, ja, natürlich benutzen wir Playback auf der Bühne, weil die Leute im Publikum erwarten, dass das, was wir machen, so klingt, wie das auf dem Album klingt und nicht fünf Leute stehen auf der Bühne und spielen einfach nur Musik. Das fand ich eine sehr ehrliche Aussage und die hat mich tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Kann ich verstehen, weil ich das Ganze grundsätzlich erstmal, zumindest aus meiner persönlichen Historie, komplett anders sehen würde. Also ich glaube schon, dass er weiß, wovon er redet in dem Moment, wenn er sagt, die Leute wollen das so. Nur, kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich fand persönlich immer, das Coolste an einem Konzert ist doch, dass sich ein Live-Konzert eben nicht eins zu eins so anhört wie das Ganze von Konserve, egal ob jetzt CD, LP oder modern aus dem Streamingdienst. Das war doch immer das, was ein Konzert irgendwie besonders macht. Oder auch die Möglichkeiten, live vielleicht mal zu improvisieren oder Songs irgendwie in die Länge zu ziehen. Das ist etwas, behaupte ich jetzt, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben werden in Bezug auf Live at Budokan. Mögen wir dran denken, wenn wir es aufnehmen.
Ich bin verwirrt, aber das machen wir so. Ja, aber da hast du voll und ganz recht. Also eine Band auf der Bühne ist ja auch immer durch die Positionen von der Lightshow und so weiter und so fort an bestimmte Dinge oder an bestimmte Positionen sowieso gekoppelt, um auf Effektgeräte zu treten. Wenn ich jetzt mal die Gitarristen nehme oder um nicht den Schädel in irgendeine Feuerfontäne zu halten. aber bei vielen Bands heute ist es halt einfach aufgrund der ganzen Technik, die im Hintergrund abläuft, auch überhaupt nicht mehr möglich, dass man da mal irgendwie ein spontanes Solo einschiebt oder halt einfach miteinander interagiert auf einer intuitiven Basis, wie alte Bands wie Deep Purple oder so das einfach noch können oder konnten, wie auch immer, oder Bluesmusiker das können. Das wird teilweise ein bisschen zu einer Art Show-Act.
Wie Bonnie M., meinst du jetzt zum Beispiel, um mal so in die tiefsten 70er abzutauchen, oder?
Manchmal könnte man das böswillig so sehen, ja.
nicht nur, also wenn man jetzt mal wirklich ganz kontrovers unterwegs sein möchte, könnte man ja wirklich sagen, das ist ja noch nicht mal böswillig, weil auch damals kam da einiges zu 300% vom Band bei dieser Band, also in der Hitparade, bei irgendwelchen Auftritten ja sowieso, das ist ja kein Geheimnis. Und gerade eine Band wie Bonnie M., ja, das, oder generell ja alles, was Bonnie M. ist doch auch sowas aus dem Dunstkreis von Frank Farian.
Natürlich.
Und alles, was aus diesem Dunstkreis kam, war ja eher darauf ausgelegt, dass die Leute irgendwie cool aussahen und rumgehüpft sind. Also nicht zuletzt hat er ja auch Milli Vanilli ins Leben gerufen.
Wobei das Ganze ja da noch extremer ist. Da haben ja noch nicht mal die Leute gesungen, die auf der Bühne stehen, sondern irgendwelche Studiosänger, die es konnten. Und die Leute, die da auf der Bühne getanzt haben und cool ausgesehen haben, haben dazu die Lippen bewegt. Das haben wir ja immerhin im Metal nicht, wenn man jetzt mal von Backing Vocals absieht. Da ist es ja zumindest zum größten Teil noch so, dass zumindest die Musiker, die auf der Bühne stehen, ihre eigenen Instrumente hoffentlich noch selber spielen.
Jetzt könnte man natürlich eine Band anführen, die im Power-Metal-Bereich sehr erfolgreich ist und die keinen Bassisten auf der Bühne haben, wo der Bass also definitiv vom Band kommt.
Aber da steht aber auch keiner und tut so, als würde er Bass spielen.
Das ist richtig.
Und die Band, die du meinst, ist natürlich Powerwolf, ganz klar. Nennen wir das Kind einfach mal beim Namen. Bei Powerwolf kommt ja nicht nur der Bass vom Band. Also das ist ein Mega-Orchester und diese riesigen Mönchsköre und so weiter, die sie da haben. Die kommen zum Teil vom Band. Also der Attila ist schon ein starker Live-Sänger, aber er kann halt auch nur eine Stimme gleichzeitig singen.
Ne?
Also
ja
bei aller Liebe.
Allein, genau.
Und die anderen haben nun mal auch keine Mikros vor sich, dass man sagen könnte, da ist irgendjemand anders als bei Savatage dabei, der diese Chöre und so weiter singen kann. Vielleicht können sie es, ich weiß es nicht, und tun es einfach nur nicht. Aber mal ganz im Ernst, wie würde Powerwolf klingen, wenn da wirklich nur die Gitarren, der Bass und das Schlagzeug auf der Bühne wären?
Vielleicht basischer und authentischer, wenn man jetzt böswillig unterwegs wieder wäre. Also man verstehe mich nicht falsch. Ich mag Powerwolf. Ich hab Powerwolf vor Ewigkeiten im Turok gesehen und das Turok war damals nicht ausverkauft. Also so lange kenne ich diese Band schon.
Ich war in Oberhausen in der Arena und die war fast ausverkauft und es war eine bärenstarke Show. Das hat richtig Spaß gemacht. Man hat auch den Musikern angemerkt, dass sie Spaß haben. Man hat auch gemerkt, dass die Jungs live spielen. Also die Gebrüder Greywolf, die fiedeln sich da richtig ein ab und die können das. Aber eben, sie können es halt auch nur innerhalb von dem Platz, den ihnen dieses Ganze drumherum lässt und das nicht nur das, was zugespielt wird, sondern auch die ganze Show, die Jungs machen, weil das Ganze erinnert ja teilweise mehr an Musical als an eine basische Metal-Show.
Das ist so. Aber das ist ja irgendwie auch genau das, worüber wir ja reden möchten. Ne? Dass Bands heutzutage scheinbar, das ist ja glaube ich so die These, die du jetzt in den Raum stellst, die Gimmicks, sei es jetzt bei Windrose das Zwergen-Image oder bei Powerwolf halt ihr, keine Ahnung, Wolfsgehabe oder bei Angus Mac6 oder Gloryhammer das ganze Fantasy-Gedönse drumherum und bei All for Metal ja sowieso, aber das ist noch ein ganz anderes Thema, zu dem ich später sehr gerne mal zurückkommen würde. Also deine These ist, oder das ist ja das, was dann der Sänger von Windrose meint, du brauchst irgendetwas erstmal als Alleinstellungsmerkmal. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die Leute erwarten, wenn sie in ein Konzert gehen, dass es so klingt, wie sie es gewohnt sind.
So würde ich das sehen, ja. Und das ist auch das, was mir ein junger Mann bei dem Powerwolf-Konzert irgendwo als Feedback gegeben hat, dass er total begeistert war, dass das so klingt wie auf Platte. Und Hammerfall, die halt ohne großes Primbamborium gespielt haben, ja, das war für ihn halt nur irgendwie so eine Metalband.
Also vorher oder auch nach dem Konzert?
Er fand sie nach dem Konzert ganz gut, aber hatte vorher bis auf Heeding the Call oder Hearts on Fire, ich weiß es gerade gar nicht mehr, kannte der keinen Song von der Band.
Ja, okay, Hammerfall sind jetzt ja auch schon eine etwas ältere Band, obwohl so viel neuer sind Powerwolf ja auch nicht. Ne?
Nee, eben. Aber eben bei der jungen Generation scheint eine Band, die, ja gut, in Jeans und T-Shirt gehen Hammerfall jetzt auch nicht auf die Bühne, aber da sind keine Masken, da ist kein Image, die stellen niemanden dar. Oscar ist Oscar und Joachim ist Joachim.
Und die anderen sind sowieso egal.
Das würde ich so noch nicht mal sagen. Also Pontus ist da schon
ja. Ne? Also, aber das ist der harte Kern von Hammerfall.
Genau, es ist halt, es ist Hammerfall, das sind die Jungs, die spielen ihre Musik, die haben natürlich auch ihr Hammer-Image irgendwo, aber das ist so ein, da spielen die ein bisschen selbstironisch mit. Und die anderen, hast du wirklich das Gefühl, die gehen voll und ganz in dieser Rolle als Wölfe, als Zwerge, als ja, Kriegsberichterstatter, um mal auf Sabaton zurückzukommen oder auf. Können wir gleich auch noch gerne drüber reden.
Also, da brauchen wir aber eine ganze eigene Folge für, quasi.
Nö, das glaube ich nicht. Ich sag einfach nur, immer, stimmt nicht bei allem, was du mir entgegenwirfst, und damit hat sich das Ganze dann.
Ich finde die gut.
Ja gut, ich auch. Dann sind wir ja schon fertig.
Nein, nee, aber stimmt nicht so ganz, aber anderes Thema. Bleiben wir mal dabei, worauf du hinaus wolltest. Also worauf möchtest du letzten Endes jetzt hinaus?
Also mir selbst ist das jetzt gar nicht mal so unrecht, weil ich das irgendwo auch trennen kann, dass ich sage, ich habe da eine Band, die macht viel mit Show, da weiß ich, da kommt irgendwie was vom, da wird irgendwas zugespielt, da muss ich vielleicht auch noch erleben, dass Teile vom Gesang nicht live sind. Und dann habe ich andererseits Bands wie zum Beispiel Enforcer oder sowas, die wirklich ganz klassisch wie Maiden in den 80ern auf die Bühne gehen und ihre Show runterrocken. Man muss es sich einfach nur bewusst machen, dass das, was gerade Erfolg hat, eben nicht Enforcer oder irgendeine andere Band, die ja imagelos im Prinzip auf die Bühne geht, sondern nur eine Heavy-Metal-Band sein möchte, Erfolg hat. Man nehme Dominum zum Beispiel.
Ja.
Super sympathischer Typ, der Kollege Held, aber eben, es ist wieder, man hat sich ein Image ausgesucht, man hat geguckt, was könnte denn funktionieren. Man ist auf Zombies gekommen, man schreibt entsprechende Texte, die Musiker tragen Masken. Und das Ganze ist halt auch, was bei diesen Bands halt auch sehr, sehr auffällig ist, sehr auf Hit getrimmt. Also die Songs sind meistens relativ kurz, die bewegen sich im Pop-Schema zwischen 3 und 4 Minuten. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Powerwolf nimmt, die sind wahnsinnig eingängig. Ich behaupte, wenn man die Melodien nimmt von, Demons Are a Girl's Best Friend, da könnte man auch einen prima Popsong ausmachen, wenn man ihn anders instrumentiert.
Das würde ich absolut so unterschreiben. Und das ist ja erstmal auch überhaupt nichts Schlimmes. Also poppigen Appeal haben auch wenn man mich jetzt vielleicht steinigt, Maiden durchaus gehabt. Also man denke mal an das Somewhere in Time Album, schwierig auszusprechen mit Kekskrummeln so im Mund, und an einen Song wie Wasted Years. Also wenn das nicht Pop-Appeal hat.
Natürlich hat's das, aber es ist ein Album von 8. Jawohl, es ist spät. Es ist ein Song von 8 auf dem Album. Und klar, Déjà-vu könnte man jetzt eventuell auch noch irgendwo so in die Kerbe schlagen, aber Heaven Can Wait, ja, der ist eigentlich zu lang und zu episch dafür. Aber eben, wie gesagt, wenn man so sich wirklich anguckt, welche Top-Themen haben die Plattenfirmen im Moment, ist das halt alles irgendwas mit irgendwas Besonderes. Es gibt wenig Bands, die wirklich einfach nur, weil sie es geschafft haben, 12 gute Songs auf ein Album zu nageln, Erfolg in der Szene haben im Moment. Wobei ein Teil der Szene solche Bands ja absolut ablehnt.
Ja, das sind dann, wenn du mich fragst, aber auch die Leute, die ich so als die Szenepolizei bezeichnen würde, die meinen, sobald du in einem Club spielst, wo mehr als 300 Leute reinpassen, dann bist du ja total kommerziell. Das ist ja so das exakt andere Extrem. Ist ja auch gut, dass es genau diese Art von Szene gibt, weil letzten Endes ist das ja das, was das ganze Thema so um Metal spannend macht. Also gemäß dem Fall, die eine Seite ist bereit, die andere zu akzeptieren. Und solange halt der aus dem 300er-Club nicht dem geneigten Arena-Gänger sagt, das ist kein Metal, und der Arena-Gänger denen sagt, geh doch in deinen vermieften Club zurück. Ne? Also letzten Endes ist doch genau das, finde ich, immer, was es spannend macht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Da, wo wirklich Erfolg ist, die Bands, die die großen Hallen füllen, das sind die Bands, deren Erfolg irgendwie tatsächlich auf einer Form von Image oder eben auf einem Gimmick basiert, egal ob es jetzt der Zwerg, der Zombie, der Panzer, um mal wieder bei Sabaton zu landen, basiert, und die das natürlich letzten Endes auch ausschlachten. Aber wenn du sagst, wir müssen mal darüber reden, ist das, weil es dich dann doch irgendwie stört oder weil du meinst, es gibt viele Leute, die das so gar nicht wahrnehmen?
Ich denke, dass das viele Leute gar nicht so wirklich wahrnehmen, wobei ich da auch einen Unterschied sehe zwischen dem Publikum, was in einem 300er-Club sitzt, und den 16.000, die zu, nehmen wir von mir das Powerwolf oder Sabaton pilgern, die ja wirklich die Riesenhallen voll machen mittlerweile, da frage ich mich, wo ist denn wenigstens ein Teil von diesem Publikum, wenn andere Bands nebenan in einer 3-, 4-, 500er-Halle spielen? Warum spielt eine Band wie Brainstorm vor 800 Leuten im Turok?
So viele passen ins Turok?
Ja.
Ich bin mir da gar nicht sicher.
Echt? Oder von mir sind es auch nur 600, ich weiß es nicht genau.
Ich weiß es auch nicht, ich hätte auch so irgendwas zwischen 500 und 700, hätte ich gedacht.
Also ohne jetzt, also Brainstorm ist da jetzt nur eine Band, die mir gerade einfällt.
Ja klar, du kannst ja auch fragen, warum spielen Fantenplas in Deutschland vor vielleicht 300 Leuten?
Zum Beispiel, und Dream Theater vor vollen Hallen, aber das ist jetzt wieder was anderes.
Ah, da ist ein größeres Label hinter.
Und da hat es, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, wer ist ursprünglich damit um die Ecke gekommen und nicht wer hat es nachgemacht, das klingt gemein, aber wer ist halt nachgerückt.
Ja, also ich glaube sogar, dass Fantenblas es noch nicht mal leugnen würden, dass sie stark von Dream Theater inspiriert sind. Wenn ich mich nicht völlig irre, hat der gute Andy Kunz bei Otti im Metal-Keller mal erzählt, dass er hat ja, glaube ich, als Plattendisponent gearbeitet und hatte irgendwie Images and Words sich für eine längere Zugfahrt mitgenommen. Und ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber ich glaube, er hat irgendwie erzählt, seine Freundin hat ihn irgendwie gefragt, Andy, was ist denn los mit dir? Am Anfang warst du nur verträumt und jetzt weinst du. Also man möge es mir nachsehen, wenn ich das nicht ganz richtig wiedergebe. Aber, ne, also, aber darum soll es ja eigentlich auch gar nicht gehen. Aber man sieht ja sehr deutlich dann an dem Beispiel von Dream Theater zum Beispiel, das ist ja keine Gimmick-Band und auch keine Playback-Band.
Nein, absolut nicht.
Aber halt alte Helden. Und heutzutage würden sie wahrscheinlich auch nicht vergleichbare Erfolge noch hinlegen können, nur weil man sagt, das sind begnadete Musiker.
Genau, aber was ich mich halt immer noch frage ist, wenn ich eine Band wie Powerwolf toll finde, wenn ich Windrose gut finde, warum höre ich dann an der Stelle auf, wo der Metal ursprünglicher wird, um das mal so zu sagen. Also, wie gesagt, was mich halt auch so mitgenommen hat, war dieser junge Mann vor mir, der sagt, oh, hör mal, voll kannte ich gar nicht. Und ich denke so, Alter, du bist keine 12, dass du gerade anfängst, Metal zu hören. Du hast lange Haare, du hast einen Bart, du hast sogar eine Kutte an. Und dann, ne? Und selbst Maiden haben dem nicht, oh, die gibt's ja, aber.
Was?
Also, das war so, wo ich wirklich da gestanden habe und gedacht habe, so, oh, jetzt bist du alt, aber weißt du, das ist, ich meine, klar, man, alles, was man so in 30, 35 Jahren Szene-Zugehörigkeit in Anführungszeichen gehört hat, als man selber 20 war, hat man mit Sicherheit auch weniger gekannt als heute und da gab es ältere Menschen, die Sachen aus den 70ern kannten, die gesagt haben, ah, das ist total essentiell, wo man gesagt hat, nee, lasse mal, geh mal weg mit dem Opa-Scheiß.
Geh mal weg mit dem Motorhead, ne?
Da habe ich mich so auf der einen Seite so ein bisschen wiedergefunden, aber halt eben, ist Metal wirklich noch Metal, wenn er so durchgestylt ist und null Rock'n'Roll-Feeling rüberbringt?
Also ist das. Ich meine,
das sag ich jetzt, der so Sachen wie Fellowship hört. Also.
Ja, Moment. Die haben jetzt ja nicht den riesigen kommerziellen Erfolg. Weil eigentlich müssten.
Meine Damen haben auch Kostüme.
Genau. Also eigentlich müssten die ja dann, also wer jetzt Windrose oder Powerwolf oder meinetwegen auch Sabaton mag. Oder vielleicht auch sowas wie Dragon Force, weil das ist vielleicht noch das, wo ich am ehesten musikalisch eine Schnittmenge erkennen könnte. Der müsste ja dann bei Fellowship doch auch denken, oh, das ist doch total geil.
Ja, aber das passiert eben nicht. Genau das meine ich ja.
Ja gut.
Also, dass auf der einen Seite eben manche Bands Unmengen an Leuten ziehen und auch aus einem Publikum, was anscheinend nicht aus der klassischen Metal-Szene stammt.
Das ist sicherlich richtig und das ist ja dann eine Sache, die man heutzutage, glaube ich, nur schwerlich wegdiskutieren kann, Medienpräsenz. Früher hätte ich gesagt, womit wir wieder mal einen Zirkelschluss zu unserer Musikzeitschriftenfolge haben, früher haben Musikzeitschriften Meinungen gemacht und das denke ich mir nicht aus. Also wenn ein Magazin wie das Rockhard oder der Metal Hammer, jetzt ein bisschen aktueller das Death Forever, oder weiß der Geier, was es noch alles gibt, wenn die gesagt haben, Stratovarius, geil, hat das ein Stück weit auf jeden Fall gezogen.
Also, ganz bestimmt.
Stratovarius sind wahrscheinlich nicht nur deswegen groß, weil es gibt Länder, in denen waren sie, glaube ich, immer noch wesentlich erfolgreicher als in Deutschland. Also ich glaube, Italien und Spanien waren da noch eine ganz andere Hausnummer gegen.
Südamerika.
Das auch auf jeden Fall. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, da gibt es sicherlich auch Magazine, aber gibt es die da in einer derartigen Form, wie es die hier bei uns gibt? Wahrscheinlich nicht,
oder? Ich glaube nicht, nein.
Also kann ich mir jedenfalls nur schwerlich vorstellen. Aber man möge uns gerne korrigieren, wenn wir uns irren. Falls jemand aus Südamerika zufällig zuhört, do you have something like Rock Hard right there? Nein, Quatsch. Also ich glaube schon, dass früher wirklich Meinungen sehr weit auch von Musikmagazinen gemacht wurden. Und Musikmagazine haben ja irgendwie so ein Stück weit zumindest den Teil ihrer Bedeutung eingebüßt. Und ich glaube, heutzutage kriegst du deine News halt wirklich von Facebook und Co. Und naja, da fällt dir so ein Zwerg, glaube ich, mehr auf als der Typ, der da in der Lederjacke oder in der Jeansweste steht und sagt, hey, ich bin von der Band und ich mache geile Mucke.
Und genau da sind wir auch beim Thema. Es ist nämlich noch nicht mal mehr Facebook, was ja auch eher so ein altes, alte Leute Social Media Ding geworden ist.
Also für uns.
Genau, laut meinen Kindern ist es das zumindest. Dass du einfach diese Spanne, die du hast, um mit so einem Clip auf TikTok irgendjemanden zu erreichen, die ist ja nur unglaublich kurz.
Ja.
Und wenn du da über so einen lustig kostümierten Menschen stolperst, bist du vielleicht eher geneigt, dir das nochmal anzugucken oder nach was Ähnlichem zu suchen, als nach dem 12. Menschen, der mit T-Shirt und Lederweste da steht.
Das kann natürlich sicherlich sein. Aber demnach müsste dann ja auch das Publikum bei derartigen Bands eine ganze Ecke vom Durchschnitt jünger sein als bei einem Maiden-Konzert. Und ich glaube, dass du auch auf einem Maiden-Konzert sehr viele Leute antreffen kannst, die noch nicht auf der Welt waren, als Bruce Dickinson wieder bei Maiden eingestiegen ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Also bei Powerwolf habe ich es ganz extrem gemerkt, dass das Publikum relativ jung gewesen ist. Da waren auch ein paar grauhaarige Menschen dabei. Ich war ja auch da. Aber auch außer mir noch ein paar andere und auch ganz viele ohne Haare. Aber bei einigen hatte ich das Gefühl, die haben ihre Kinder dahin begleitet.
Also jetzt im Ernst?
Ja, ganz im Ernst.
Okay.
Also auch der Frauenanteil auf diesem Powerwolf-Konzert war unglaublich hoch.
Ist ja krass. Also früher, wenn du auf ein Metal-Konzert gegangen bist und da war eine Frau, hast du ja stellenweise gedacht, huch, kennt die wen hier oder hat die sich verlaufen? Also es soll jetzt nicht irgendwie sexistisch meinerseits sein, aber wenn ich so wirklich an Konzerte in den 90ern in der Zeche in Bochum denke, dann war da der Männeranteil schon extremst hoch, würde ich mal sagen.
Das ist ja auch heute noch so. Also jetzt außer deiner eigenen, so viele Frauen waren bei Absolver nicht da, oder?
Das ist richtig. Aber sie findet Absolver trotzdem gut.
Und eben bei Powerwolf, wenn du dir da die Bilder aus dem Publikum anguckst, siehst du wahnsinnig viele Frauen. Also irgendwas scheinen diese Bands zu haben, die auch eben Leute ansprechen, die mit Metal ansonsten gar nichts an der Mütze haben.
Aber meinst du jetzt, es ist wirklich so, dass eine Band nur mit einem Image überzeugen kann und dass die Musik den Leuten dann wirklich völlig egal ist?
Nee, also die Songs müssen natürlich irgendwo auch stimmen. Aber da ist eben die spannende Frage, in welcher Art und Weise gefallen den Leuten, die da hingehen, die sonst eben nicht zu Maiden gehen oder zu, keine Ahnung, Brainstorm gehen, inwieweit erreichen diese Songs die Leute eher als irgendein anderer toller Metal-Song, der auch einen eingängigen Refrain hat? Sind die Songs wirklich simpler? Das würde ich aus meiner Sicht noch nicht mal unbedingt sagen. Also gerade wenn du so einige Songs von Dominum oder so nimmst, was da an kleinen Haken und Dingen eingebaut ist, das ist schon richtig cool.
Ja, rennst du bei mir offene Türen ein, weil Dominum ist von den ganzen Bands, die auf Gimmicks basieren, eine, die mich von Anfang an irgendwie überzeugt hat, aber das hat einen anderen Hintergrund.
Freu dich auf das neue Album.
Ja, kommt ja bald raus. Also wenn wir das aufnehmen, kommt es bald raus und wenn ihr das hört, haben wir schon drüber gesprochen.
Werden drüber gesprochen haben, genau. Nein, also das, was jetzt gerade schade ist, dass wir niemanden von der absoluten Kontraseite hier haben, der wirklich, ich sag mal so eher auf der Death Forever-Schiene reitet und wirklich sagt, boah, diese ganzen Twilight Force, Dragon Force und haben wir noch eine Force, ich weiß es gar nicht, und was weiß ich, Sabaton und Powerwolf sowieso, geht mir weg damit, das kommt bei uns nicht vor. Hätte ich gerne hier mit dabei gehabt, um die Argumente von diesen Leuten ein bisschen mehr zu hören. Weil, um das nochmal zu sagen, ich mag diese Bands, mir ist das halt einfach aufgefallen, Visions of Atlantis haben Erfolg, seitdem sie sich dem Piraten-Image verschrien haben.
Und weißt du, wer da auch seine Finger im Spiel hat?
Natürlich der Felix Held.
Genau.
Natürlich weiß ich das.
Ja, war mir klar, dass du das weißt, aber ich wusste nicht, ob alle draußen das wissen, dass Felix Held, also das Mastermind hinter Dominum, auch seine Finger bei Visions of Atlantis schon sogar relativ lange im Spiel hat. Ne? Also ich glaube, ja, schon vor diesem Imagewechsel zu Piraten war er schon immer irgendwie als Produzent auf jeden Fall irgendwie damit involviert.
Genau.
Und auch irgendwie als Co-Komponist sicherlich bei dem einen oder anderen Song.
Definitiv. Seit der neue Sänger allerdings dabei ist, der Michele, der auch bei Temperance singt und ich weiß nicht wo noch, also bestimmt noch bei zig anderen Sachen, der auch tatsächlich ein guter Songwriter ist und mittlerweile wirklich einen Großteil des Songwritings bei der Band übernimmt, hat der Felix Held damit nicht mehr so viel zu tun, das wollte ich sagen.
Ja gut, der hat jetzt ja auch ein neues Spielfeld für sich entdeckt. Keine Aufnahme ohne einen Hustenanfall von Mike offenbar. Mike, du musst dir das mal abgewöhnen, sonst meinen die Leute, wir inszenieren das immer. Aber wer den Schaden hat, ne? Jetzt kommen wir mal zu ernsten Themen hier. Ich finde Sabaton total scheiße. Nein, Quatsch.
Warum?
Nein, stimmt natürlich nicht.
Das musst du jetzt auch begründen.
Ich wollte ja nur dich wieder an den Tisch holen mit dieser Aussage.
Also ich hätte gerne jemanden hier dabei, der sagt, ich finde Sabaton wirklich total scheiße und würde gerne mit ihm darüber diskutieren. Deswegen finde ich das schade, dass wir beide uns bei so einer Folge doch häufiger einer Meinung sind, als ich gedacht hätte.
Also ich finde Sabaton jetzt nicht per Definition scheiße. Ich bin auch niemand, der, wie es speziell ja das Death Forever gerne mal macht, Sachen kategorisch ausschließt, weil diese Argumentation ja immer ist, das ist irgendwie, ja nicht true, ist ja falsch, aber so die Kernaussage ist ja, das ist nach unserem Ermessen nicht das, was wir auf irgendeiner Ebene unter Metal verstehen.
Genau, weil die Songs zu keyboardlastig sind, weil die Songs zu eingängig sind, weil die Songs zu fröhlich sind, was auch immer.
Ja, aber dann kann ich ja nicht im gleichen Atemzug The Night Flight Orchestra featuren, oder?
Die singen halt nicht über Krieg.
Ja, Moment.
Die singen über Fliech.
Boah. Das ist der Untertitel für die Folge. Sing nicht über Krieg, sing über Fliech. Tut uns leid, Leute. Die Jubiläumsfolge 75 darf auch gerne mal in Unsinn abdriften, denke ich, oder?
Ja, tun das nicht alle Folgen irgendwann?
Ja, mal kurz. Ist ja okay. Es soll ja immer lustig sein, nerdy und überhaupt. Ja, also das Death Forever schließt ja gerne Sachen halt aus. Was ich, haben wir aber auch schon drüber gesprochen in der Musikzeitschriftenfolge, so ein bisschen engstirnig finde. Weil das ist ja eigentlich genau das, was du ja auch den Leuten, die zu Powerwolf gehen, mehr oder weniger vorwirfst, die schließen ja andere Sachen offenbar aus. Und jetzt ist ja die lustige Frage, warum ist das eigentlich so?
Vielleicht tatsächlich, weil sie die anderen Sachen einfach nicht kennen. Weil in deren Welt so zwei, drei Bands, die dann natürlich, wenn ich mich für Powerwolf interessiere, wird mir vielleicht auch noch, keine Ahnung, Angus McSix vorgeschlagen oder so. Und die dann sagen, ah, das geht in so eine ähnliche Richtung, das finde ich cool. Und sich dann aber auch in dieser Bubble bewegen.
Aber das ist doch, also ich weiß, Spark und Hyperdrive haben da auch mal eine Folge zu gemacht. Die Nummer weiß ich nicht mehr, aber der Titel war Kontroverse Innovatoren, wenn ich mich nicht völlig irre.
Ja, genau.
Und genau in dieser Folge haben die beiden ja auch darüber gesprochen, dass das ja Dinge sind, die ja eigentlich endlich sein müssten. Also du kannst ja nicht wie Powerwolf noch 20 Jahre, ich glaube 20 Jahre gibt es Powerwolf jetzt, du kannst ja wahrscheinlich nicht nochmal 20 Jahre die nächste Abwandlung von Amen and Attack machen. Also Christ and Combat oder was gab es noch?
Die Alliterationsband, genau.
Kennst du eigentlich die Verballhornung von Amen and Attack? A Banana Tank?
Oh Gott.
Das kriegt man nie wieder aus dem Ohr, wenn man es einmal gehört hat. Ah. A Banana Tank.
Ah. Danke. Tülü.
Tilt. Der Gedanke ist weg.
Der Gedanke ist gerade komplett weg. Aber wir nehmen live auf, da ist das so.
Live on tape, ja.
Backing Tapes.
Genau,
Backing. Ich habe kein Backing Tape, meine Stimme ist angeschlagen, immer noch. Würde ich jetzt live singen, würde irgendein Playback einsetzen und das voluminöser gestalten. haben wir hier nicht.
Aber,
nein, aber mal jetzt, um auf die Leute zurückzukommen, die diese ganzen Bands verteufeln und sagen, das ist kein richtiger Metal. Hat das denn irgendwann vor 15 oder 20 Jahren aus deiner Sicht angefangen mit diesen Kostümen und Images? Oder fällt dir da eine Band ein, zum Beispiel, die vier Charaktere verkörpert hat?
Vier Charaktere, lass mich mal überlegen. Einer hat eine lange Zunge, ne?
Das Krümelmonster. Nein, natürlich reden wir über Kiss.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber wesentlich länger her als 15 Jahre, aber ja.
Und also das ist so für mich persönlich bei all den Leuten, die mir immer sagen, hier die Leute da nur Image und die da nur durch die Kostüme, wo ich sage, ja, guck dir doch mal Kiss an. Mit dem Unterschied, dass die natürlich zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und zwei Sänger hatten. Mhm. Aber die letzten Shows ja auch durchaus Playback getränkt und arg stimmlich verstärkt waren. Also so neu ist das alles gar nicht. Das hat es alles irgendwo schon mal gegeben. Nimm Alice Cooper, der macht ja auch eine Rockshow.
Natürlich.
Auch da kannst du nicht viel improvisieren. Den kannst du nicht zu lange am Galgen hängen lassen.
Meinst du nicht? Könnte er einmal werden?
Einmal könnte man.
Ja, witzigerweise ist Kiss auch genau das, was mir wirklich eingefallen ist, als es um dieses Thema ging. So wirklich neu ist das Thema ja nicht. Und es war auch vor Jahren oder Jahrzehnten ja mal richtig groß. Und auch da, also da ist es ja sogar noch viel witziger, weil wenn du heutzutage eben Windrosers, die sagen, wir machen unseren Zwergen-Metal, oder Angus McSix, der sein, keine Ahnung, Master of the Universe-Gedönse da macht, so He-Man, oder? Ist ja eigentlich auch egal. Kiss haben das auch schon gemacht. Und bei Kiss ist es ja sogar eigentlich viel schlimmer, in Anführungsstrichen. Weil bei Kiss hat ja das ganze Brimbamborium drumherum null mit deren Musik zu tun. Also Feuerspucken, Blutspucken und kiloweise Pyros hat ja nichts mit Bumsen und Saufen zu tun. Entschuldigung für die Wortwahl.
Ja, aber wären die nackt auf die Bühne gekommen, wenn es zu den Texten gepasst hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Steel Panther.
Ist aber auch stark polarisiert.
Ja, da sind selbst einige Texte mir zu peinlich. Und das ist schon eine Kunst.
Going through the back door.
Ich habe es gehört, also und habe, also musikalisch großartig, aber textlich eieiei. Also das ist dann so. Da hört es dann irgendwo, jetzt sagen einige Leute, ja, lass doch lieber über das Vögeln singen, als über Krieg. Vögel fliegen, da sind wir wieder bei Krieg und Flieg.
So wird ein Schuh draus.
Ein Plateauschuh,
ja, bei Gene Simmons bestimmt.
Genau.
Ja, ist in der Tat eine spannende Frage. Also das Thema ist garantiert nicht neu und auch Iron Maiden haben ja immer sehr viel Wert auf eine Bühnenshow gelegt, wo was passiert. Nur, ich weiß nicht, also ich habe ja auch in der Folge mit Christian darüber mal kurz gesprochen, bei Iron Maiden versucht man ja zumindest das, worum es in dem Song geht, irgendwie in der Bühnenshow darzustellen, während Kiss ja wirklich böswillig gesagt nur Theater ist. Und Christian hat ja gesagt, ja, ich bin Kiss-Fan und zu Kiss geht man wegen dem Theater. Also hat er ganz klar ja auch bestätigt. Ich verstehe jetzt, was du meinst. Warum gibt es dann Leute, die heutzutage sagen, eine reine Gimmick-Band ist scheiße, weil das ist kein Metal? Kann man natürlich mit Fug und Recht fragen. Wobei man jetzt ja auch der Fairness halber sagen müsste, Kiss gelten ja allgemeinhin jetzt auch nicht als Metal, oder? Wenn man jetzt Korinthenkacker wäre, würde man ja sagen, das ist ja Hardrock, das ist ja kein Metal.
Da ist jetzt wieder die Frage, was ist Metal? Aber das ja. ist, das wäre das für einen ganz
anderen
Podcast.
Ja, also ich kann ja mal vielleicht meine Sichtweise so ein bisschen darlegen. Mir ist eigentlich erstmal egal, ob das eine Gimmick-Band ist, weil mich interessieren ganz viele von so Gimmick-Sachen überhaupt nicht. Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel. Die Ion Gods, die haben ja auch so ein Image-Gedönse.
Übrigens nicht ägyptisch.
Mit Tiamat und Co., wer die Namen kennt, kann es wahrscheinlich richtig verorten.
Schweden?
Jedenfalls, das wäre auch so eine klassische Band, über die du ja stolpern könntest, wenn du auf Social Media rumscrollerst. Ist das ein richtiges Wort, scrollern?
Wenn nicht, ist es das ab jetzt.
Okay,
ab ich nehme es in meinen Sprachgebrauch auf.
Da habe ich da so rumgescrollert. Aber ich kannte die Iron Gods zum Beispiel von Facebook, weil, wenn ich mich nicht völlig irre, der Drummer von Terra Atlantica bei der ersten Single irgendwie auch seine Finger im Spiel hatte. Und ich einfach nur dachte, okay, hörst du da mal rein. Also mich hat das eher überzeugt, weil ich es ultra eingängig fand. Und das ganze Brimbamborium drumherum fand ich eher so nach dem Motto, ist mir eigentlich egal.
Ich fand das interessant, dass bei der letzten Soundcheck-Folge November Kati ja genau das über die Band gesagt hat. Super eingängige Musik, total klasse, und erst danach hat sie gesehen, dass das so eine, ja, Kostümband ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das Thema, wenn du den Leuten einfach teilweise nur die Musik vorspielen würdest, ohne dass sie wissen, was das jetzt ist, wird es zwar einige geben, die sagen, also so ein 3,5 Minuten Popsong mit harten Gitarren, um das mal ganz krass zu sagen, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber kann man machen. Wenn die dann aber dazu die Band mit irgendwelchen, keine Ahnung, rosa Panda-Bär-Kostümen sehen, sind die gleich unten durch, egal wie gut die Musik an sich eigentlich ist.
Bei den einen.
Und
die anderen denken, oh, das ist ja richtig cool dann.
Genau. Ich meine, wie gesagt, was diese Bands alle gemeinsam haben, ist halt eben, da hat kaum einer mal irgendwie einen 10-Minuten Longtrack oder irgendwas Rime of the Ancient Mariner-mäßiges. Und eben durch die thematische Einschränkung der Texte, dass man sich da halt auf ein Image festlegt, wie dieses Religiöse bei Powerwolf, wo immer so ein bisschen Katholizismus und Ave Maria drin sein muss, oder eben die Piraten bei Visions of Atlantis oder die Zombies bei Dominum, ist man textlich auch so ein ganz kleines bisschen eingeschränkt. Wie will man sich aus diesem Korsett wieder lösen?
Gar nicht.
Genau, also entweder macht man dann, oder man versucht es wie Kiss und legt die Masken ab und
zieht sie dann wieder an nach 10 Jahren.
Alle finden es komisch, weil da fehlt dann einfach irgendwie so ein Effekt bei dieser Band, der die Band dann noch bis zum Stückchen weit ausmacht. Ich weiß es nicht. Also es ist eine Frage, die ich in meinen Interviews den Bands auch immer ganz gerne stelle. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal einfach mit Jeans und T-Shirt und ohne dein Backing-Tape einfach nur mit euren Instrumenten auf die Bühne zu gehen und zu spielen? Und die meisten sagen, ja, wir könnten das, aber das will dann halt kein Schwein sehen.
Okay, ich glaube, die Aussage stimmt nicht ganz. Ich glaube, es wollen dann nicht mehr so viele Leute sehen.
Es wollen dann die 300 sehen, die in einem kleinen Club stehen. Das mag natürlich genau die Sache sein. Ne? Und klar, also wenn ich zu einem Powerwolf-Konzert gehe und diese Halleluja, Ave Maria, Coleus, irgendwas, Chöre würden fehlen, mir wird einfach was fehlen bei der Band. Das ist einfach so. Die gehören dazu.
Aber letzten Endes kommen wir jetzt ja wieder genau zu dem, was ich vorhin schon mal irgendwann gesagt habe. Es ist doch das Coole, dass es genau diese Sachen eigentlich gibt, oder?
Natürlich.
Weil kann nur für mich sprechen, ich gehe also genauso gerne, wie wir beide ja Anfang des Jahres, auch wenn wir uns da noch nicht kannten, Anfang letzten Jahres, zu Ravenstein und Scanner und Next Cemetery mit vielleicht 200 Leuten?
So ungefähr, ja. Viel mehr dürften es nicht gewesen sein. Ne?
Und hab da meinen Spaß. Ich kann aber auch genauso meinen Spaß haben. Ich meine, Powerwolf habe ich mir jetzt nicht angesehen, weil es zeitlich, glaube ich, auch einfach nicht hingekommen ist. Aber bei so Sachen kann ich genauso meinen Spaß haben. Aber wenn ich jetzt wirklich die Wahl habe, würde ich mir doch lieber wirklich eine Band wie Blind Guardian letzten Endes angucken. Weil Blind Guardian ist für mich eine der ganz wenigen Bands, die ein gigantisches Kunststück vollbringen. Die können im Studio, wenn man jetzt übertreiben würde, können die alles machen. Alles, was sie wollen. Und wenn es 300 Chorspuren sind und 500 übereinander gelegte, verschwurbelte Gitarren ineinander.
Jetzt bringen die nicht auf Ideen.
Genau. Hansi, wenn du das hörst, mach das nicht. Das letzte Album war wieder ganz gut, wo es ein bisschen back to basic ging. Ne? Also, aber Blind Guardian verbringen das Kunststück, Songs zu komponieren, die im Studio bis aufs Äußerste ausgefeilt sind, können aber diese Songs live auch performen, runtergebrochen auf das Nötigste. Die Songs klingen live anders. Und bei Blind Guardian kommt vielleicht auch mal ab und zu was vom Band. Aber da läuft garantiert nicht permanent ein Backing-Track mit Keyboard-Spuren, weil die haben ein Keyboard auf der Bühne stehen.
Genau, da ist Blind Guardian tatsächlich das faszinierende Beispiel, wie man 100 Gitarrenspuren mit 2 Gitarren auf der Bühne spielen kann, indem man sich nämlich auf das Wesentliche dieses Songs konzentriert. Und da Gut, Blind Guardian sind jetzt auch nicht die Band, die so viel Orchester oder Keyboards in ihrer Musik haben, die den Song an sich ausmachen. Also wenn der Song von einem Keyboard getragen wird und ich habe live keins, dann ist das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Dann sollte ich mir noch den Luxus erlauben, einen Gitarristen zu Hause zu lassen und also nicht den einen Gitarristen, sondern
kommt die Gitarre vom Band.
sondern da einen Keyboarder mit dazu zu stellen. Andererseits ist es natürlich auch schwierig. Ich meine, wie gesagt, ich spiele keine Keyboards, ich spiele gar nichts. Ich kann also auch nicht beurteilen, erstmal ganz so, wie viel Keyboarder man braucht, um die Musik von Dominum zum Beispiel wirklich 1:1 live auf einer Bühne umzusetzen. Reicht da einer, brauche ich zwei oder ist der Keyboarder, der da steht, dann doch eventuell nur jemand, der bestimmte Sequenzen abruft? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schwierig.
Wobei Dominum jetzt ja noch nicht mal ja so ultraorchestral unterwegs sind, oder? Da hätte ich gesagt, hauptsächlich, zumindest auf ihrem Debütalbum, ist es ja, wenn überhaupt, Chorgesang. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die 3 Millionen Keyboards abrufen.
Da sind schon einige Keyboards drauf, ja.
Ist auf dem neuen Album, was ich noch nicht kenne.
Auch auf dem ersten.
Ja, aber die Songs funktionieren auch ohne diese 3 Millionen nicht, Keyboards.
Genau, aber trotzdem kommen sie live von irgendwo her.
Ach stimmt, im Vorprogramm von Bruce Dickinson kam da was vom Band, das ist richtig.
Da machen die Jungs auch gar keinen Hehl draus. Also im neuen Rock Hard, wo ich vorhin, bevor ich hier hingefahren bin, einmal kurz reingeschlinzt habe, sagt Felix das auch genau so. Also wenn er mal so groß ist wie Ghost, dann bringt er auch Backing-Sänger und Keyboarder mit auf die Bühne, aber solange das halt noch nicht ist, geht es nicht.
Aha.
Das ist natürlich auch so ein Aspekt.
Ja, natürlich. Kostet. Also jeden Menschen, den du mitschlurren musst, der muss ja essen, der muss was trinken und der möchte ja auch irgendwie ein paar Euro dabei verdienen. Es gibt keinen, der nur arbeitet für Kost und Logis.
Von A nach B transportieren muss man den auch irgendwie. Also ja. Da wird der Bus größer. Das sind natürlich auch noch so ökonomische.
Esoterische Fragen.
Esoterische Aspekte von der ganzen Geschichte. Wirtschaftliche Gesichtspunkte, wo man halt einfach sagen muss, okay, für ein Keyboard, was den Song mehr unterstützt, muss ich nicht unbedingt einen Musiker mitnehmen bei der heutigen Technik, die ich habe. Jetzt könnte man auch sagen, dann brauche ich auch den Gitarristen nicht, aber.
Ja, brauchst du eigentlich gar keinen, da kannst du einfach nur einen Film ablaufen lassen.
Dann sind wir jetzt bei den Avatar-Shows, die ja von, nein, das ist wieder was ganz anderes, aber tatsächlich sind das ja auch Gesichtspunkte, die man heutzutage gerade bei kleinen Bands, die sich im Aufbau befinden, irgendwo berücksichtigen muss. Guck dir mal die Besetzung von Angus McSix an.
Wie viele sind die live?
4.
4?
Und davon sind 2 Gitarristen. Mhm. Und ein Keyboarder. Mhm. Aber dafür ein Schlagzeuger, der unglaublich gut ist. Und wo man sich dann auch irgendwie so denkt, so ja, okay, 1 oder 2 Leute mehr auf der Bühne wäre für die Optik schöner.
Ja, aber ist halt, also das ist ja ein elementares Problem, das du heutzutage generell hast. Egal, wie viele Leute du mitnimmst, jede Person kostet dich eine Summe X mehr. Und es heulen jetzt ja schon alle Leute immer rum, dass Konzerte so unfassbar teuer sind, aber gleichzeitig möchte man 15 Euro für Dubai-Schokolade ausgeben.
Möchte man nicht, aber einige tun es.
Zirkelschluss zur Folge 71 mit Markus Pfeffer. Ich komme da nur drauf, weil wir jetzt letztens auf dem Weihnachtsmarkt waren. Ihr merkt, das ist wieder 20.12. kurz vor Weihnachten und an jeder Ecke eben Werbung für irgendwelche Sachen mit Dubai-Schokolade war, selbst irgendwie Kakao-Dubai-Schokoladen-Style, wo ich denke, hat da jetzt einer irgendwie Pistazienmilch reingekippt oder wo ist jetzt der? Also
ich habe Dubai-Wurst zu Hause. Dubai-Wurst. Mortadella mit Pistazien. Marketing ist alles.
Die Dubai-Fleischwurst. Ja, worauf ich hinaus wollte.
Nein, ich frage jetzt nicht, ob Dubai-Fleischwurst das Schweinefleisch sein darf. Ich lasse das.
Nicht wieder die Religion ins Spiel bringen.
Genau.
Also.
Aus der Blasphemie-Nummer kommen wir hier nicht mehr raus.
Nee. Etwaige Beschwerden gehen bitte an die Power Hour of Fire. Die haben uns dazu genötigt, das zu sagen. Weil die ja keine Folgen mehr so regelmäßig rausbringen. Die beiden und Niklas vom PowerPod sind schuld, weil die nicht mehr so viel rausbringen müssen. Muss hier mehr Content kommen und darum werden wir getriggert von denen.
Deswegen kommen ab 2025 die Folgen dienstags und freitags.
Achso, freitags aber nur mit Mike.
Von mir aus.
Das ist dann Metal, Markus Metal Podcast, Unterrubrik Mike's Mortadella, wenn wir eben schon bei der Wurst mit.
Power Hour of Mike's Mumpitz, irgendwas. Lassen wir das.
Respekt an alle, die immer noch zuhören. Nein, Quatsch.
Ich kann sagen, ich glaube, diese Folge wird ein einziger Outtake und irgendwie den, ich weiß nicht, sollen wir die wirklich veröffentlichen oder machen wir das irgendwann nochmal, wenn Leute dabei sind, die auch andere Meinungen haben als wir?
Wieso? Also, nee, jetzt mal im Ernst. Also, worauf ich ja gerade hinaus wollte, das kostet alles Geld und heutzutage möchte doch keiner Geld für irgendwas ausgeben. Also den Leuten ist es ja stellenweise schon zu viel, wenn sie für ein Konzert irgendwas bezahlen sollen oder wenn Ticketpreise gestiegen sind. Da drehen die Leute ja auch völlig frei, egal worum es geht, heißt immer alles Abzocke. Und das sind immer so Momente, wo ich mich frage, Leute, euch ist schon klar, die Inflation muss auch ein Musiker irgendwie ja auffangen. Und wenn jemand wirklich Berufsmusiker ist, wo soll der denn Kohle herhaben? Von CD-Verkäufen nicht mehr, weil die kauft ihr ja nicht. Dann ist ja seine einzige Möglichkeit, auf einem Konzert Geld zu verdienen. Und die Leute, die da arbeiten, die vielleicht dann Techniker sind, die möchten ja auch irgendwie sich die Mortadella, die Dubai-Mortadella von Mike.
Die gibt's in jedem Supermarkt und die kostet noch nicht mal mehr als vorher.
Können wir einen guten Markennamen. Mike's Dubai Mortadella.
Ja. Ja. Gibt es Dubai Metal?
Bestimmt. Aber
ist das dann auch eine Gimmickband?
Ja, die Haare, die verkleiden sich als Dubai. Das wird als am Pistazie. Ende rassistisch ausgelegt.
Oder als Pistazie.
Könnte auch sein. Aber nee, jetzt mal im Ernst, ohne Flachs.
Nein, es ist schon völlig klar, dass das alles Geld kostet und dass man dadurch natürlich auch irgendwo zusieht, dass man Kosten im Rahmen hält.
Ja.
Und das halt eben, wie gesagt, warum verlangen Maiden 45 Euro oder mittlerweile, glaube ich, sogar 50 Euro für ein T-Shirt? Was es können, weil die Leute es kaufen und weil es eine deren Haupteinnahmequellen ist.
Aber wohlgemerkt, da beschwert sich selten jemand. Wenn aber eine Underground-Band 25 Euro für ein T-Shirt haben möchte, ist das oft so, Abzocke. Wo ich mir denke, wisst ihr eigentlich, wie teuer es ist, ein T-Shirt herzustellen? Und das muss ja auch durch die Gegend gekarrt werden. Ne?
Ja, und das arme Männchen oder Mädchen, was da am Merch steht und das für die Band macht, macht das auch in den seltensten Fällen komplett für umsonst und fährt auch nicht auf eigene Kosten mit dem Zug der Band hinterher.
Darum ist es ja stellenweise oft so, dass bei wirklich kleinen Bands der Merch geschlossen ist, wenn die Band spielt, weil danach steht die Band am Merch und verkauft den Kram selbst.
Genau, das habe ich auch schon sehr oft erlebt und das hätte es, glaube ich, in den 80ern nicht gegeben.
Nö, da konnte man mit Musik ja auch noch Geld verdienen auf irgendeiner Ebene.
Ich glaube, Geld verdienen kannst du heute auch noch, aber du musst bereit sein, dafür eine verdammte Menge zu opfern.
Ja, also ich glaube schon, dass Bands, die wir eben angesprochen haben, Geld verdienen. Also Powerwolf glaube ich schon, dass die Geld verdienen und dass die sicherlich auch von ihrer Kunst ein gutes Stück weit leben können.
Das denke ich auch. Wie gesagt, genauso wie Sabaton. Aber da sind auch zwei Bands und da riecht mich dieses, das sind ja keine echten Bands und bla und blub so total auf. Wenn man sich einfach mal die Karriere dieser Band anguckt, die sind nicht zusammengecastet. Wobei zusammengecastet ja auch noch so ein Thema ist. Die haben als Jugendliche teilweise schon miteinander Musik gemacht, teilweise andere Musik, bei Powerwolf zum Beispiel, und haben dann irgendwann gemerkt, was funktioniert und sind in die Richtung weitergegangen. Da kommt dann irgendwo so der Punkt, wo man sagen muss, ist das wirklich noch das, was die machen wollen oder ist das das, was sie jetzt machen müssen, weil sie in dieser Schiene gefangen sind? Andererseits, für alles andere gibt es Nebenprojekte. Es ist nun mal so, ne? VW sagt sich auch nicht, bisher haben wir mit Autos gutes Geld verdient. Lass uns doch jetzt mal irgendwas anderes probieren. Wir bauen jetzt Boote. Tun die nicht. So, von daher wird Powerwolf auch nicht verrückt sein und sagen, so, wir lassen jetzt die Wolfsmasken ab und spielen jetzt, keine Ahnung, irgendwie Hardrock, normalen Hardrock.
Deathcore.
Oder so, oder irgendwas völlig anderes. Wenn die Bandmitglieder das irgendwie machen wollen, können sie das ja, aber die werden diese Marke Powerwolf nicht aufgeben. Es sei denn, alle hätten absolut keinen Bock mehr darauf.
Du hast eben aber noch ein wunderbares Stichwort geliefert, was zumindest mich ein bisschen getriggert hat. Weil darauf wollte ich ganz zu Anfang ja schon mal, oder haben wir schon mal angeteasert, dass wir darüber ja auch auf jeden Fall nochmal reden müssen. Also jede Band, die irgendwas erreicht hat, weil sie diesem Weg gegangen ist, wie eben Powerwolf oder Sabaton, haben zumindest, obwohl zumindest klingt jetzt auch sehr hart, haben meinen Respekt, weil die haben das erreicht, vielleicht auch mit Hilfe von Labels oder mit guter Presse oder sonst was, aber sie sind ihren Weg irgendwie gegangen, aber sie haben sich in ihrer ursprünglichen Form mal zusammengefunden. Bei Sabaton sind immer noch zwei Leute, die das wirklich seit Ewigkeiten machen.
Aber da sind wir bei dem Punkt in Sachen, was bin ich bereit für die Band zu opfern? Ja. Das war ja genau der Knackpunkt, wo Sabaton davor standen. Wir können das schaffen, aber dafür müssen wir wirklich 24/7 in die Band investieren.
Ja.
Und die anderen wollten das eben nicht. Die wollten auf einem kleineren Level bleiben. Und dass da kein böses Blut zwischen herrscht, das hat man ja gemerkt, als Sabaton und Civil War zusammen auch in Wacken nebeneinander auf den Bühnen gespielt haben und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich der Punkt, wo man sich wirklich überlegen muss, wenn ich mit einer Band erfolgreich sein will, wie weit opfere ich wirklich vielleicht auch bestimmte Prinzipien diesem Erfolg? Aber muss ich das nicht in jedem Job irgendwo? Müssten das nicht auch Iron Maiden? Steve Harris und Bruce Dickinson sind jetzt auch nicht die Typen, die sich einmal in einer Woche im Pub auf ein Bier treffen und eine Runde Schocken spielen, sondern
meinst nicht?
Die sehen sich. Ich habe das früher geglaubt, als ich klein bin ich immer noch. Als ich jung war, habe ich das geglaubt. Die treffen sich immer noch 2-4 Mal die Woche im Proberaum und schreiben da ihre Songs zusammen und unterhalten sich. Und vielleicht ist da mal ein Abend bei, wo sie sich nur ein Bier aufknacken und eine Pizza bestellen. Und irgendwann habe ich dann gelesen, die können sich überhaupt nicht leiden und sehen sich nur im Vorfeld der Tour, proben ein bisschen zusammen. Und auf der Tour haben die eigentlich gar nichts miteinander zu tun, sondern jeder geht bis kurz vor der Bühne seinen eigenen Weg. Fand ich schockierend. Aber andererseits, mit wie vielen von euren Arbeitskollegen trefft ihr euch privat? Gut, du hast eine geheiratet, das ist was anderes.
Ja, okay. Kommt auch, glaube ich, gar nicht so selten vor, oder, dass sowas passiert. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, Bruce Dickinson und Steve Harris sind ja sicherlich ja auch das bekannteste Duo, das irgendwie nicht so ganz miteinander harmonisiert, ne? So auf rein menschlicher Ebene.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel bei den Stones bei Jagger Richards großartig anders ist.
Keine Ahnung, das weiß ich ehrlicherweise auch nicht, weil die Stones auch nicht so ganz meine Baustelle sind oder jemals waren.
Meine auch nicht, aber irgendwie sind die sich auch nicht so wirklich grün, also irgendwo in einer Arbeitsbeziehung schon. Aber ich glaube auch nicht, dass die irgendwie großartig privat miteinander abhängen, außer wenn sie sich zufällig irgendwo auf einem gleichen Event treffen oder so. Dazu leben die, glaube ich, schon in zu verschiedenen Welten. Aber da schweifen wir ab. Wir waren bei gecasteten Bands.
Richtig. Weil, also
komm, sag den Namen.
Gib's ja, All mir. For Metal, ist doch kein Geheimnis, oder?
Ja, aber so, jetzt mal was anderes. Du hast keinen Bock mehr in deinem heutigen Job.
Ja, Tatsache, nein.
Das ist hypothetisch gesprochen, falls der Chef von Markus hier mithört. Und du sagst, ich möchte was Neues machen. Was machst du dann? Rufst du Freunde an, mit denen du gut klarkommst? Oder sagst du, ich schalte eine Anzeige, ich brauche einen fähigen Programmierer, ich brauche einen guten Buchhalter, ich brauche einen vernünftigen Verkäufer, ich brauche einen tollen Grafikdesigner? Oder sagst du, ah, der Kumpel von mir, der kann ein bisschen Paint, den nehme ich.
Paint?
Ich bin alt, ich kenne noch Paint.
Vom Commodore.
Gab es da schon Paint?
Ja, da gab es sowas. Brush hieß das, oder?
Brush hieß das da, genau. Ja, ja. Och Gott, ist das lange her.
Ihr merkt, wir sind Zeitzeugen.
Du auch?
Vom Brush.
Hast du den 64er noch mitgemacht?
Ja, klar.
Echt?
Ja, aber meine Schwester hatte einen.
Ach so, gut. Ich wollte gerade sagen. So spät habe ich den auch nicht gekriegt. Nein, wie gesagt, aber das ist halt eben die Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein Angus McSick sagt, ich brauche eine neue Band, weil ich bin aus meiner alten ausgestiegen, / ausgestiegen worden, was auch immer, tut nichts zur Sache. Der ruft wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwelche alten Freunde an, die seit Ewigkeiten kein Instrument mehr in der Hand gehalten haben und sagt, kommt Jungs, lass uns doch mal, sondern der sucht sich Profis. Ist daran was Verwerfliches? Genauso bei All for Metal. Der Tetzel hat ja seine Band.
Mhm. Hasenblut.
Genau. Und auch der Antonio hat seine Erfahrungen gemacht, auch wenn der tatsächlich eher aus dem Musical-Bereich kommt. Ich finde es nicht verwerflich, da zu sagen, okay, ich suche mir Musiker, mit denen ich das durchziehe. Und das All for Metal im Moment, im Prinzip besteht die Band ja nur aus den beiden Sängern und die anderen sind angestellte Musiker. So, ist so, Punkt. Und klar, wenn All for Metal mal so weit sind, dass die wirklich, keine Ahnung, 200 Auftritte im Jahr spielen und mehr oder weniger rund um die Uhr mit All for Metal beschäftigt sind, dann mag das auch mal sein, dass die anderen genauso hundertprozentige Exklusivmitglieder von All for Metal werden. Aber im Moment müssen auch diese Musiker ja von ihrem Musikmachen leben. Und wenn All for Metal halt nur, was weiß ich, 80 Gigs im Jahr spielen und die Kohle, die dabei reinkommt, reicht halt nicht, um 5 Leute über ein Jahr exklusiv für dich zu bezahlen. Was ist schlimm daran, wenn die anderen andere Engagements annehmen und halt eben sagen, okay, ich komme zu euch, wann immer ihr mich braucht. Wenn das aber irgendwie kollidiert, dass ich hier gerade einen anderen Auftritt habe und dann kommt irgendwie, hey, wir sind spontan, wir müssen, was weiß ich, beim Wacken einspringen, weil Iron Maiden sind gerade als Headliner ausgefallen, die wollen uns. Und dann einer der Gitarristen sagt, schade, da bin ich aber schon mit irgendeiner anderen Band auf Tour und habe eine vertragliche Verpflichtung, dass die dann sagen, okay, dann suchen wir uns für den Auftritt einen anderen Gitarristen. Ich finde das nicht unbedingt schlimm.
Zusammengecastete Bands habe ich nur ein Problem vor dem Hintergrund, wenn dann auch noch Sachen so für mich völlig auf Kalkül gemacht klingen. Das ist für mich bei All for Metal das Problem. Das ist für mich stellenweise, also nicht nur stellenweise, sehr oft so aus dem Baukastenprinzip klingt.
Aber tut's das nicht bei anderen Bands auch?
Kommt drauf an, welche Band. Natürlich gibt's andere Bands, wo das genauso ist.
Max Six.
Ich habe nicht gesagt, dass ich die gut finde, oder?
Nein, aber das ist halt da oft das Problem, dass diese Bands ja auch ihre Songs gar nicht selber schreiben. Vielleicht ist auch das mit das Problem, dass ein das Sabberwolf oder Powerton ihre Songs wenigstens selber schreiben.
Aber mit S-A-B-B-E-R, ne? Sabberwolf. Der Sabberwolf singt nur im Powerton statt im Bariton.
Falls ihr neue Bandnamen braucht, meldet euch.
Ja.
Wir casten noch die Musiker für euch.
Ja, wir hatten auch immer, also früher Bernie und ich hatten immer sehr kreative Ideen für Mittelalter-Bands, weil das gefühlt ist ja auch immer so, alle Wörter zusammengemischt, ne? Feuerschwanz und Nachtgeschrei, haben wir gesagt, ja, dann machen wir eben Feuergeschrei und Nachtschwanz oder so. Kontroverse Themen.
Notiz an mich selbst, keine lustigen Folgen mehr aufnehmen, wenn man noch leicht erkältet ist.
Ja, könnte helfen. Oder zumindest nicht mit mir. Ich bin so jemand, der gerne dumme Bemerkungen macht. Aber es gibt viele Leute,
super.
Es gibt viele Leute, die finden diese Sachen gar nicht lustig. Die meinen immer, das ist albern.
Da gab es doch auch einen Musiker, der hieß aber Dr. Alban.
Habe ich auch gerade gedacht. Singt Halleluja!
Wo wir wieder den Bogen zu Powerwolf schlagen. Wir sind da, glaube ich, einer großen Sache auf der Spur.
Halleluja, stimmt. Halleluja. Imminent Attack. A Banana Tank.
Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen, glaube ich. Wir können noch. Wollt ihr noch?
Genau, wir können noch. Wollt ihr noch? Wenn das live wäre, würden wir jetzt fragen, wer möchte, dass wir weitermachen, der ruft jetzt an und wahrscheinlich wird kein Mensch anrufen gerade in diesem Moment.
Jetzt wäre es lustig, wenn das Telefon klingeln würde, aber tut's nicht.
Leider nicht. Auch wieso? Also jetzt mal ganz im Ernst. Das sind ja alles Dinge, die man durchaus mal hier ansprechen kann, darf, soll und muss, weil es ist ja nicht von der Hand zu weisen, jeder muss ja irgendwie Geld verdienen. Also ist doch normal. Und wie du das machst, wenn du die Chance hättest, auf der Bühne zu stehen und damit Geld zu verdienen, warum sollst du es nicht machen? Ich kann halt nur für mich sprechen. Mir gefallen halt sehr oft, oder fangen wir mal andersrum an. Es gibt eine bestimmte Art von Bands, die einen ganz bestimmten Sound haben, obwohl du dann manchmal dann ins Booklet der CD guckst und denkst, ach, guck mal, da hat der mitkomponiert. Das habe ich schon, weil ich den Song gehört habe, irgendwie gedacht.
Es gibt ja auch tatsächlich das im Metal, was es wahrscheinlich vor einigen Jahren so in der Art noch gar nicht gegeben hat. Nämlich diese Songwriter-Camps, wo Leute sich einfach zusammensetzen und sagen, hey, okay, Visions of Atlantis brauchen 3 Songs. Lass uns mal hinsetzen, lass uns mal schreiben.
Ja gut, sowas gab es früher auch schon. Ne? Also ich glaube, gefühlt jeder Mensch weiß, dass Ozzy Osbourne zu Lemmy gegangen ist von Motorhead oder das Management und gesagt hat, schreib uns mal 3 Songs für das No More Tears Album. Ne?
Ja, oder wenn man Bon Jovi mit Desmond Child oder sowas sieht, wo auch der Großteil von dem Song nur mal von dem guten Desmond kommt und bei anderen hat er halt einen Refrain von sich eingebaut und damit Weltklassiker der Hardrock, des Hardrock-Kanons geschaffen hat.
Der zufällig auch bei Alice Cooper mal mitgemischt hat.
Genau der.
Oder bei Dream Theater, aber da hat es für den Hit nicht gereicht.
Nein, Pull Me Under haben sie ohnehin hingekriegt.
Das ist richtig, aber Desmond Child hat mitkomponiert an dem Song You Not Me von Falling to Infinity.
Genau. Ja, ja, genau. Das war ja auch der Versuch, das Fight for the Rock von Infinity.
Falling into Infinity ist das Fight for the Rock von Dream Theater. Mein Gott, wir haben hier Analysen, das ist unglaublich. Spark und Hyperdrive wären stolz auf uns, was wir hier aufdecken.
Was aber gar nicht stimmt, weil das Album finde ich nämlich sogar richtig gut.
Fight for the Rock?
Nein.
Falling into Infinity?
Genau. Hier werden mir Dinge unterstellt.
Ich mag das Album auch.
Ja. Und manchmal kann so ein externer Songwriter mit Sicherheit eben auch helfen. Und eine gute Idee zu einer sehr guten Idee machen.
Ja, warum auch nicht? Nur, also, letzten Endes ist mir...
Du findest es also weniger gut, wenn in einer Band die Sänger und Musiker zu reinen Interpreten werden von Dingen, die ihnen von außen aufgestülpt werden, sowohl was das mediale Image angeht, als auch was die Songs angeht.
Ja, aber wo ist denn dann die Grenze zum Schlager noch? Weil ganz im Ernst, wenn du jetzt mal Rockmusik und Metal auf das runterbrichst, was es ursprünglich mal war, dann war das irgendwie dreckig, das war irgendwie auch räudig und das waren, klar, ich meine, die verklärte Vision von den fünf Freunden, die sich die Treue im Proberaum schwören und zusammenhalten, bis sie das Wembley-Stadion füllen, das ist wahrscheinlich eine Utopie, die nie mehr in Erfüllung gehen wird. Aber
doch bei Powerwolf. Die haben nur den Schlagzeuger gewechselt und das auch nicht bös gemeint, sondern weil er einfach die extra Meile nicht mehr mitgehen konnte oder wollte. Ich glaube, dafür beißt er sich heute manchmal in die Zehen.
Das könnte passieren, ja.
Aber da ist tatsächlich die Frage, wo ist der Unterschied oder auch zum Schlager oder zu einem Rocktheater? Wo beginnt das Konzept, ich bin eine Band und wo bin ich eben keine Band, sondern nur Musiker, der irgendwas spielt, was mir irgendjemand vorsetzt?
Ich habe jetzt aber immer noch nicht verstanden, was letzten Endes deine Meinung ist. Magst du das jetzt? Oder ist es dir auch egal letzten Endes, wenn es dich unterhält oder wenn es dir irgendwie gefällt?
Also das Schlimme ist ja, dass ich all diese Bands, inklusive All for Metal, die Markus ja anscheinend gar nicht so toll findet, die befinden sich tatsächlich in meinem CD-Schrank und ich habe Geld dafür bezahlt. Also gefällt mir diese Art von Metal sogar.
Also in meinem Schrank befinden die sich auch. Ich habe auch Geld dafür bezahlt.
Das ist gut. Dann sind wir schuld, dass diese Bands erfolgreich werden. Nein, das, was ich halt einfach nur sehe, ist dieses, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
Meinst du dieses elitäre Denken, das manche Leute haben?
Nein, das noch nicht mal, sondern dass sich so eine Szene so ein bisschen spaltet. Dass du einmal die Acts hast, die halt auch ganz viele Leute ziehen, die mit Metal gar nichts zu tun haben und die ja manchmal vielleicht auch mit Metal nicht viel zu tun haben, weil sie vielleicht diese Musik machen, weil es vielleicht auch Erfolg verspricht. Und du auf der anderen Seite halt Bands hast, die ja noch den ursprünglichen Dingen irgendwo ein bisschen treu sind, die man vielleicht auch mit einer bisschen romantisch verklärten Brille sieht. Ich weiß es nicht. Ich mache mir da ein bisschen, ja, es sollte nicht zu viel werden. Also wenn jetzt alle Plattenfirmen nur noch Bands signen, die ein Kostüm und ein Konzept vorweisen können, bevor sie Songs haben, dann finde ich das schwierig.
Was machen wir denn dann für eine Band? Also wir sind ja kreativ, haben wir eben gemerkt. Den Namen haben wir ja schon. Wie war er? Sabberwulf?
Genau, Sabberwulf.
Das heißt, wir sind so die
Of Fire.
Sabberwulf of Fire, genau. Wir sind so debile Wölfe, die haben die Kontrolle über ihre Körperfunktionen verloren und sabbern darum immer.
Und ich trage einen Tarnanzug. Weil ich bin auch nicht größer als Udo.
Du kommst da nicht aus dem Panzer, sondern aus so einem Baumstamm. Streckst den Kopf so raus und dann hört man einen heulen. Und das endet dann mit so einem ich hab gesabbert. Leute, das ist nicht geplant, ne?
So ein Blödsinn kann man nicht planen.
Und für die Leute, die es zum ersten Mal hören, wir sind eigentlich nicht immer so albern, aber irgendwie ist das ein Thema, schwierig. Also eigentlich ist das ja ein total interessantes Thema, aber es bietet so viel Gelegenheiten, um irgendwelche dummen Witze drüber zu machen. Der Sabberwulf, ja. Also Also ich glaube nicht.
Also der Nachtschwanz war auch nicht besser. Das ist dann unser Mittelalter-Nebenprojekt.
Ja, ja.
Damit spielen wir in unserem eigenen Vorprogramm.
Ja, aber das ist dann nur auf Deutsch.
Natürlich. Auf Dialekt?
Ja, auf Pott. Dann spielen wir nämlich auf
Pott. Das wird geil.
Das wird voll, hör mal, das ist voll mega, sag ich dir. Und dann machen wir noch was auf Berlinerisch und natürlich was auf Bayerisch. Da brauchen wir aber irgendjemanden, den wir casten können als gemieteten Sänger.
Wer ist Carsten?
Das ist ein Engländer, der 10 Autos hat. Das ist Carsten. Heute ist Flachwitz-Freitag.
Und wenn wir noch einen Spanier dazu nehmen, dann haben wir Carlos, der hat kein Auto.
Ja, weil der Carsten ja alle 10 Autos hat.
Genau.
Und wie heißt der vegane Bruder von Bruce Lee?
Brokkoli.
Yeah. Wir haben die Kontrolle über unser Leben und über diese Folge verloren, fürchte ich gerade.
Ich glaube, in dem Kaffee, der ist nicht mit Wasser, sondern mit dem stillen Wasser von Smirnoff gekocht worden. So.
Nee, ich mache immer mit Red Bull.
Da sind wir wieder beim Fliegen.
Genau. Also, um das jetzt mal zu einem Abschluss zu bringen. Also, ich glaube nicht, dass diese Art von Bands lange Bestand haben wird. Ich glaube, das ist im Moment so eine Phase, wie es für jede Art von Musik ihre Phasen gab. Ich glaube, es gibt Bands, die werden diese Phase auch überleben. Es gibt auch Bands, die wird es danach noch geben. Das ist so ähnlich wie Grunge. Grunge war auch mal eine gigantische Hochphase. Und Grunge-Bands gibt es auch immer noch. Nicht mehr in der großen medialen Aufmerksamkeit, aber die gibt es noch. Und genauso glaube ich auch, dass es immer Gimmick-Bands geben wird. Aber naja, wenn wir jetzt mal wirklich fies sind, denken wir mal zurück, als Grunge groß geworden ist, waren vorher Poser-Metal-Bands total angesagt. Und das, was danach kam, war das komplette Gegenteil, was auf einmal das nächste große Ding war. Also ich möchte jetzt nicht das Revival des Grunge herbeireden, aber ich glaube schon, dass irgendwann wieder irgendwas anderes hip sein wird. Weil auch
meinst du, dass die Kostüm-Metal-Bands eventuell auch eine Reaktion auf diese Swedish New Wave of Heavy Metal mit Enforcer und wie sie alle heißen war?
Kommt das zeitlich denn zusammen hin?
Ja, es passt schon. So vor 15 Jahren, als da so ganz viele Bands wie Ambush, Enforcer und Steelwing und keine Ahnung, wer da alles so um die 2010er Jahre aus den...
Ja, Steelwing gibt es ja leider nicht mehr.
Genau, aber da gab es halt so eine ganze Schwemme an ja, Bands, die sich irgendwo an der Frühzeit von Maiden orientiert haben und Twin Guitars und eben... ne? Lederhose, Jeans, T-Shirt, Weste, Nietengürtel und ab dafür.
Aber mit sowas kannst du heute ja auch richtig große Erfolge feiern, weil Retro-Bands, die jetzt versuchen, wie in den 70er Jahren zu klingen, sind ja wirklich das völlige Gegenteil zu Kostüm-Bands und die haben auch durchaus großen Zuspruch. Die spielen nicht nur vor 300 Leuten.
Zum Beispiel?
Graveyard?
Ach so, ja. Sowas gibt's ja auch. Das findet in meiner Welt nicht so wirklich statt.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, stimmt, doch, da gibt's ein paar Sachen, die überblätter ich aber immer ganz geflissentlich.
Also ich bin mir jetzt auch nicht wirklich sicher, wie groß eine Band wie zum Beispiel The Vintage Caravan letzten Endes sind, aber ich glaube schon.
Ja, oder Bluespilz, aber da ist halt die Frage, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ist das denn noch Metal?
Wenn Kiss irgendwie metalartig sind, dann ist das ja auch irgendwie metalartig.
Ja. Aber also ich sehe das so, das ist alles irgendwie ein großes Ganzes, aus dem sich jeder ja rauspicken kann, was er möchte. Und mit Sicherheit kann man auch hier und da eine Entwicklung kritisieren, aber im Prinzip, Erfolg gibt bis zum gewissen Grad ja auch recht. Er sollte dann nicht nur allzu viele Nachahmer nach sich ziehen und es sollte nicht so etwas passieren wie ja zur Grunge-Zeit, als urplötzlich alle möglichen anderen Bands abgeschrieben waren.
Ja.
Wobei das ja auch Schwachsinn, wenn man sich anguckt, welche tollen Metal-Alben während der Grunge-Phase entstanden sind.
Ja, Metal gab es natürlich immer noch, aber die kommerzielle Bedeutung war futsch. Das kann man schwer leugnen. Ne? Also
genau.
Selbst eine Band wie Judas Priest war auf einem Underground-Label.
Und hat in der Zeche in Bochum gespielt.
Mhm.
Was man sich heute kaum noch vorstellen kann.
Genau.
Eieiei. Und ja, wie gesagt, das ist halt, ich meine, unsere Musik geht schon immer in Wellen. Sie ging schon immer in Wellen. Die Frage ist halt nur, in welche Richtung geht das ganze Business mit dem Thema, ich kann eigentlich nur noch live was verdienen. Wobei CD-Käufe ja wieder angezogen haben, habe ich neulich gelesen.
Ja, Irgendwie hat der Vinylboom ja auch einen leichten, habe ich auch gelesen, dass die CD-Verkäufe wieder etwas höher gehen. Und jetzt sind ja auf einmal auch Tapes wieder da, wo man dann so völlig denkt, wer will denn ein Tape? Bandsalat.
Leute, die es nicht mitgemacht haben wahrscheinlich.
Die dann auch nicht wissen, wofür sie den Bleistift dringend haben sollten.
Genau, deren vielleicht noch die, deren höchstes Drama es war, dass kurz vorm Einschlafen die Benjamin-Blümchen-Kassette einen Bandsalat hatte, aber die haben nie wirklich Metal oder Musik auf Tape gehört, weil das war nach spätestens 2 Jahren absolut kein Spaß mehr.
Das stimmt. Oder du brauchst eine Chrome-Kassette, die ist länger fresh geblieben.
Ja, aber ich rede jetzt eigentlich von Originalkassetten.
Ja gut, die sind schnell abgenudelt, das stimmt.
Ja, ich erinnere mich an einige Bänder, durch die man wirklich durchgucken konnte.
Ja, also Vinyl kann ich verstehen, ist irgendwie auch ein geiles Medium für die Optik und für die ganze Haptik. Aber warum jetzt Leute meinen, dass alles auf Tape aufgelegt werden muss, das ist echt so ein Punkt, wo ich denke, nee, tut mir leid, das kapiere ich nicht.
Das ist ja auch wieder ein Gimmick.
Ja, absolut.
Wenn eine Band sagt, hier mein Album kriegst du auch auf Tape. Oder in diesem Bundle ist das Tape mit dabei. Ach, die haben noch gar nicht über Zugang zu limitierten Editionen gesprochen, wie der Käsehobel von Legion of the Damned oder sowas. Da gibt es ja auch Auswüchse, wo man denkt, ei, Gott.
Käsehobel. Aber das ist ein wunderbares Thema, das wir bestimmt, wenn die Folge jetzt veröffentlicht ist, schon aufgenommen haben.
Käse?
Ja, Gouda. Nein, ein Kaffeeklatsch über sinnvolle und weniger sinnvolle Dreingaben und allgemein Sammelleidenschaft. Oder nicht?
Das klingt nach einem Plan.
Also wenn ihr das jetzt hört, ist es vielleicht verwunderlich, weil wir es dann vielleicht wirklich schon aufgenommen haben. Schauen wir mal, ob das dann eine der nächsten Folgen werden könnte.
Das wird mit Sicherheit interessant, ja? So Bonus-Discs, Bonus-Tracks.
Ja, nicht alles jetzt schon verschießen oder schnell aufschreiben. Also Leute, wir entschuldigen uns nochmal an dieser Stelle, glaube ich, wenn wir heute ein bisschen abgedreht haben. Aber ich persönlich habe sehr viel Spaß gehabt und ich fand es unwahrscheinlich lustig.
Ich auch. Auch wenn die große Kontroverse ja ausgeblieben ist, aber dafür fehlt dann noch ein dritter oder vierter Mensch hier.
Erstens das und zweitens, auch wenn ich manchmal nicht so wirke, bin ich dafür, glaube ich, viel zu tolerant. Weil ich weiß, dass ich manchmal wie ein totaler Prinzipienreiter wirken kann, aber letzten Endes denke ich mir, mein Gott, lass doch jeden machen, was er will. Solange mir keiner erzählen will, dass ich das auch so denken muss. Also jeder, der Powerwolf hören möchte und Sabaton und der den Panzer bei Sabaton auf der Bühne geil findet, soll er doch machen. Ist für mich völlig okay.
Zumal man bei Sabaton ja auch einfach sagen muss, hinter den Songs steckt ja was. Ja, also die schreiben ja nicht nur irgendwelche wüsten Sachen, sondern wer da was wissen will, dem empfehle ich einfach mal die Sabaton History Serie, wo die wirklich auf YouTube jeden Song so in 10 bis 20 Minuten analysieren mit geschichtlichem Hintergrund und so weiter oder auch wie sie an die Themen gekommen sind, dass denen einfach Leute aus verschiedenen Ländern Stories gegeben haben, die wirklich unbekannt waren. Ja. Also nachdem Sabaton die bestimmte Dinge thematisiert haben, tauchten die dann urplötzlich auch auf seriösen Seiten auf und dass das wirklich Geschichten sind, die selbst ein recht geschichtsinteressierter Mensch wie ich vorher noch nie gehört hat. Weil man vielleicht als Schwede auch auf den Zweiten Weltkrieg anders drauf guckt als wir als Deutsche.
Ja, natürlich. Es ist auch, also ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich war ja irgendwann mal in Russland, als man das noch so konnte. Und wir haben dann eine Stadtrundfahrt gemacht und da wurde uns auch gesagt, in Russland gibt es nicht den Zweiten Weltkrieg. Das ist da der große Vaterländische Krieg. Und das sind ja auch so Dinge, wo du denkst, aha, sehr interessante Sichtweise. Die man als Europäer so null nachvollziehen kann. Ne? Oder als Deutscher noch viel weniger, als derjenige, dem immer die Schande vorgeworfen wird, schuld daran zu sein. Ne? Und dann, ja, für uns ist das der große Vaterländische Krieg. So, ah, ja, okay, ist eine ganz andere Betrachtung.
Ja, das definitiv. Auch, dass die Schweden eben an so eine Figur wie Rommel, also um jetzt mal bei einem Sabaton-Song zu bleiben, wo ich im ersten Mal auch gedacht habe, so, Leute, das geht aber gerade so ein bisschen, das könnte eine gewisse Klientel auch falsch verstehen. Aber sie beschreiben halt da nur, sie werten diesen Mann nicht, was vielleicht auch gar nicht so einfach ist, weil man das nach 80 Jahren vielleicht auch wesentlich leichter kann, als wenn man zur damaligen Zeit irgendwas getan hätte. Und ja, manchmal vermisse ich bei Sabaton so ein, ja, wir wissen, dass Krieg scheiße ist, aber man kann toll drüber singen. Das sagen sie halt leider nicht, aber ja. Ich glaube kaum, dass Joachim an seinem Haus schon die Flak installiert hat, falls der Russe doch nach Schweden einmarschiert ist. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was der Mann sich wünschen würde.
Ja, das glaube ich jetzt auch nicht wirklich.
Aber eben, wenn man so Kommentare auf Facebook und so weiter teilweise liest oder auch unter den Sabaton History Episoden, wo auch wirklich junge Leute sagen, Mensch, von dem Thema wusste ich eigentlich noch gar nichts. Ja, der Zweite Weltkrieg ist damals irgendwo gewesen, aber wir haben davon gar nicht so viel mitgekriegt, weil es gibt tatsächlich in Europa Länder, die behandeln das eher nur so am Rande. Da ist es gar nicht so ein Riesending wie immer noch bei uns, was ich auch gut finde, dass es hier immer noch ein großes Thema ist. Aber wo wirklich viele Leute gesagt haben, da werden mir mal Dinge bewusst, die so bei uns in der Schule gar nicht vorgekommen sind.
Aber wie man in der aktuellen Situation hier in Deutschland sieht, wird es offenbar doch nicht genug gemacht, wenn man so neu moderne Äußerungen mancher Leute hört. Aber darüber sollten wir lieber nicht jetzt anfangen zu reden, sonst hängen wir hier bestimmt noch anderthalb Stunden hinten dran.
Das stimmt. Also wie gesagt, Sabaton sagen ja auch selber, sie sind absolut unpolitisch und beschreiben halt geschichtliche Dinge. Und wie gesagt, ich finde, ein Song wie Aces High ist nicht viel anders als so mancher Sabaton-Song.
Nö, inhaltlich.
Also musikalisch schon, aber inhaltlich nicht viel anders. Also von daher, und gut, da ist halt eben, sie haben sich in dieses Kriegsimage irgendwo reingefahren, mit dem Panzer, und kommen da nur schwer wieder raus. Wobei Sabaton immer nur auf den Zweiten Weltkrieg zu reduzieren, ist natürlich auch falsch, weil die letzten beiden Alben gingen über den Ersten Weltkrieg. Es gibt viele Dinge, die wirklich in die Geschichte zurückgehen und da auch Ereignisse aufgreifen.
Allein ihr Album Carolus Rex, ne?
Zum Beispiel.
Ein ganz anderes Thema.
Genau, also auch da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Nicht jeder, der Tarnflecken trägt, ist Militarist und würde gerne mit dem Panzer auf irgendwen zufahren.
Das hat Udo auch schon
gemacht. Ja auch nicht. Genau. Er ist einfach nur nicht durch die Luke gekommen.
Warum hast du eben eigentlich so gelacht, als ich gesagt habe, ich wirke zwar manchmal so, aber ich bin eigentlich total tolerant?
Habe ich da gelacht?
Ja, aber wie?
Das war dann nicht über den, nein. Das hatte irgendeinen anderen Grund. Gibt es tolerante Metal-Fans?
Also ich würde mich schon als sehr tolerant bezeichnen, letzten Endes.
Wenn du ein Musikgenre auf dieser Welt abschaffen würdest, welches wäre es und warum Schlager?
Warum ausgerechnet Schlager? Da würden mir andere Sachen einfallen. Also ganz im Ernst, ich würde gar nichts abschaffen. Warum? Weil ich bleibe dabei, was ich vorhin gesagt habe. Jeder soll hören und toll finden, was er mag, solange keiner anfängt, mir zu erzählen, warum ich denn irgendwas anderes toll finden müsste und dass das, was ich höre, ja totaler Scheiß ist. Weil es ist beides für sich genommen Quatsch. Wenn jemand Powerwolf für die beste Band der Welt hält, man könnte sicherlich darüber streiten, ob das jetzt musikalisch grandios gemacht ist, aber wenn das für jemanden so ist und es für ihn die Wahrheit ist, ist das für mich genauso in Ordnung, wie wenn jemand sagt, Metal ist nur geil, wenn er in einem bierversüften Club gespielt wird. Jeder kann machen, was er will.
Oder mit bemalten Gesichtern irgendeinen Lärm aus norwegischen Wäldern produziert.
Warum nicht? Jeder darf machen, was er will.
Das darf jeder halten, wie er möchte. Ich finde es halt nur teilweise schade, dass gerade diese Leute das Toleranz für ihre Musik, irgendeinen Underground Black Metal oder sowas verlangen, sie aber null den Gimmickbands gegenüber bringen.
Das ist sogar was ich ein Stück weit irgendwie nachvollziehen kann. Das sind halt Leute, die möchten etwas Besonderes sein. Du hast etwas, was nicht viele Leute mögen und dadurch ist es was Besonderes. Aber dann wäre es mir auch egal, ob es toleriert wird. Also für mich ist das sowieso, ich gucke Horrorfilme und muss mich dafür immer schräg angucken lassen, so nach dem Motto, was ist denn bei dir in der Kindheit schiefgelaufen, wo ich so denke, Leute, was stimmt denn mit euch nicht, dass ihr auf so Ideen kommt, sowas zu fragen? Aber wenn jemand John Wick guckt, wo in 3 Minuten 50 Leute abgeknallt werden, da muss sich keiner rechtfertigen, das ist ein Actionfilm, ist doch lustig. Was, du hast Saw geguckt? Mein Gott, schließt eure Kinder ein, wenn er kommt.
An der Argumentation ist auch was dran.
An welcher jetzt?
Dass in John Wick, übrigens auch im Herrn der Ringe, viel mehr Leute sterben als in jedem Horrorfilm.
In Herr der Ringe auf jeden Fall, ja. Habe ich letztens erst geguckt, habe auch gedacht, das wird aber auch schön so nebenbei erwähnt. Ne? So, huch.
42.
genau, da habe ich auch gedacht, eigentlich ist das überhaupt nicht lustig, wie die das machen. Ne?
Doch.
Ja, aber es sollte nicht lustig sein. Also.
Das stimmt.
genau dieser Moment ist mir auch so aufgefallen, wo ich dachte, okay, die zählen, wie viele Leute sie umgebracht haben.
Das waren keine Leute, das waren Orks.
Ja, sind, ja wieso Orks sind auch Leute? Ich habe nicht gesagt Menschen. Lebewesen.
Böse geschaffene Lebewesen.
Jetzt fangen wir aber nicht mit ethnischen Diskussionen darüber an, ne? Ethischen Diskussionen darüber, ob böses Leben nicht auch leben darf. Ethnisch und ethisch, auch ein schöner Versprecher.
Uiui, das lassen wir mal lieber hier an dieser Stelle.
Ja, gut, dass wir vor 15 Minuten gesagt haben, um das mal zu einem Abschluss zu bringen, ne?
Unter 1,30 mache ich es nicht.
Ach so, ja, sind wir ja fast angekommen.
Dafür bezahlst du mich.
Ach so, ja, ich habe Mike für 1,5 Stunden gebucht. Wenn ich ihn dann früher gehen lasse, dann muss er mir was zurückzahlen. Das steht nämlich im Vertrag so drin.
Ja, passt auf, was ihr unterschreibt.
Ja.
Ja.
Die Verträge von Metal Markus Metal Podcast sind knallhart. Also ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe, ne? Weil meine zusammengecasteten Bands, die werfen nicht mehr so viel ab wie früher. Und darum muss ich jetzt ja gucken, weil im Live-Segment läuft im Moment auch nicht so gut, weil so viele Konzerte stattfinden. Da muss man ja gucken, wo man bleibt.
Ja, stimmt. Running Wild spielen kaum noch irgendwo. Piraten-Metal.
Running Wild. Die waren aber nicht gecastet.
Ja, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Wie viele Musiker haben bei Running Wild gespielt? Da hatte der Proberaum noch so eine Drehtür wie früher Karstadt, dass die Leute rein und rausgehen konnten, oder?
Also dazu habe ich mal gelesen, Rock'n'Roll wechselt seine Mitstreiter ja wie seine Unterhose.
Piraten tragen keine Unterhosen, aber würde er welche tragen, dann bestimmt. Nein, aber das ist halt tatsächlich auch so ein Ding. Niemand würde Running Wild irgendwelche, also zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, irgendeine Relevanz absprechen, aber auch da war es ein Projekt von Rock'n'Rolf und wechselnden Mitmusikern, wo er sich halt einen Gitarristen gesucht hat, der spielen kann, was der Mann möchte.
Ja.
Oder Sodom. Gut, da hat man sich nur Mitmusiker gesucht, spielen mussten die nicht, also können.
Jetzt wird's aber, jetzt wird's doch endlich mal kontrovers hier. Sodom können ja, also nicht spielen. Tapping the Vein, Neuauflage.
Tom bewirft mich auf dem nächsten Rockhard-Festival mit einer vollen Bierdose.
Nachdem er letztens gesagt hat, er mag dich, ne?
Hat er gesagt, aber ich glaube, das weiß er auch nicht mehr.
Oh, weia.
Aber lassen wir das. Nein, auch bei Sodom spielen fähige Musiker. Wie gesagt, auch primitiv zu spielen muss man erstmal können.
Ja, und vor allen Dingen
Primitiv meine ich jetzt hier nicht im negativen Sinn, aber es ist halt eben kein Prog-Metal.
Nee, aber du musst es ja auch irgendwie richtig rüberbringen. Also, genau.
Egal. Und auch da gilt wieder, seit wann macht Tom das? Seit 40 Jahren?
Ja, locker.
Also, Riesenrespekt für dieses Durchhaltevermögen.
Ich glaube, Respekt hat jeder verdient, der im Rock'n'Roll-Zirkus oder auch im Metal-Zirkus länger als 10 Jahre wirklich überlebt hat, oder? Also konstant irgendwie. Und Sodom und Co. haben konstant was abgeliefert. Ich meine jetzt nicht Bands, die irgendwie mal 2 legendäre Alben rausgebracht haben, dann 30 Jahre, keine Ahnung, Buchhalter waren und jetzt die Midlife-Crisis kriegen und denken, ach, ich hänge mir nochmal die Gitarre um. Also so Bands gibt's ja auch. Und natürlich verdienen auch die auf ihre Art und Weise ihren Respekt, dass sie das nochmal machen. Aber jemand, der wirklich 40 Jahre konstant irgendwie weitergemacht hat, allen Sachen zum Trotze, dem Grunge zum Trotze, dem Power-Metal-Revival zum Trotze und immer noch seinen Stiefel durchzieht, hat auch Respekt verdient.
Definitiv. Und damit auch jede Gimmickband, die das Ganze wirklich Gimmickband ernst meint, klingt auch wieder doof, aber nein, ich denke, Powerwolf und Sabaton nehmen das, was sie machen, schon wirklich ernst und denken sich da irgendwo was bei. Und den Stiefel in der Konsequenz, mit der Professionalität durchzuziehen und jedes Jahr wieder neu auf Tour zu gehen, sich immer wieder neue Songs auszudenken und zu komponieren, immer wieder tolle Alben rauszubringen, weil da kann man ja wirklich nichts sagen. Die Alben sind klasse. Auch, ja, jetzt könnte man natürlich bei Powerwolf sagen, kennst du eins, kennst du alle. Bis zum gewissen Grad ist das richtig, weil die sich halt in irgendeine gewisse stilistische Nische.
Nische? Das hat Nietzsche jetzt damit zu tun.
bewegt haben, in die sie sich aber bewusst bewegt haben. Und wie gesagt, alles gut, jeder kann hören, was er möchte und soll hören, was er möchte. Aber eben, wie Markus gerade schon gesagt hat, lasst den anderen in ihrer Musik auch den Spaß und redet nicht ständig klein, was den anderen gefällt. Ein bisschen rumfrotzeln ist ja völlig in Ordnung.
Genau.
Aber bitte alles im Rahmen und auf freundschaftlicher Basis und schließt niemanden aus, wenn er in eure Runde kommt und sagt, ich mag Powerwolf und danach wart er nicht mehr gesehen.
Also falls ihr jetzt gedacht habt, wir machen hier einen harten Diss gegen all das, seid ihr jetzt vielleicht megamäßig enttäuscht, aber Ja, das war, glaube ich, aber auch nie die Intention, oder? Also die
nee, eigentlich nicht. Also ich hätte gerne mit, wie gesagt, mit jemandem diskutiert, der da eine kontroversere Meinung zu hat.
Dann bist du bei mir falsch.
Aber ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätten wir uns die 1,5 Stunden sparen können, Markus.
Oh komm, das wusstest du vorher.
Nee, ich hatte gedacht, weil du so All for Metal-Anti warst, dass dir so einige andere Sachen auch mehr auf den Sack gehen.
Bei All for Metal ist es halt wirklich dieses Songschreiber-Team, was da stellenweise mitmischt, wo ja, wenn ich mich nicht völlig irre, auch der gute Hannes Braun von Kissing Dynamite mitmischt.
Natürlich.
Der ja auch mal bei John Denver and the Rockets of Love ein paar Songs mitkomponiert hat. Und ich finde es halt blöde, wenn du ein Album hörst und beim Hören des Songs schon weißt, das ist wie wenn du diese Sachen auf Frontiers Records hörst, mittlerweile ja nicht mehr, und weißt, den Song hat Alessandro komponiert, das hörst du.
Ja, natürlich, aber das hast du früher in den 80ern auch gehabt. Du hörst Desmond Child raus, egal ob der bei Alice Cooper das Bed of Roses und Poison mitkomponiert oder ob der bei Bon Jovi.
Bed of Nails heißt es, oder? Bed of Roses war von
Bed Bon Jovi. Bed of Roses ist Bon Jovi, ja.
Hier, guck mal, ich hier voll der Pop-Fachmann. Oh, das klingt auch schlimm.
Hast du die Abdeckung vom Mikrofon drauf?
Manchmal ist es gut, wenn man nicht hört, was man sagt, bevor man es gesagt hat. Der Pop-Fachmann.
Es wird spät, liebe Leute.
Mehr Toleranz fordert der Pop. Mein Gott. Wir sollten nie wieder 2 Folgen hintereinander aufnehmen, ohne zwischendurch nicht mindestens 1 Stunde Pause zu machen. Ja, ich hoffe, ihr alle da draußen hattet Spaß. Also wir hatten Spaß. Es war eine sehr lustige Angelegenheit. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe und ich hier nicht der Hardliner bin. Ich glaube, du hast aber auch verstanden, was mein Problem ist und dass ich nichts pauschal abwatschen würde. Also ich würde niemals zu irgendwas kategorisch sagen, das finde ich doof. Ich würde Sachen sicherlich oder ich beäuge Sachen sicherlich immer etwas kritisch, wenn sie auf mich sehr gecastet wirken. Aber wenn am Ende der Song in meinem Ohr hängen bleibt, kann ich ja eh nichts dagegen machen. Da kann ich ja nicht sagen, nein, raus da. Also es funktioniert ja nicht.
Richtig. So, und bevor das jetzt noch länger wird und noch später wird, machen wir jetzt mal 10 Minuten Pause und bereiten uns auf unsere pure Sonderfolge vor.
Ja, die haben wir schon schwer geplant, weil wir müssen euch ja, also dass ich ja pur live gesehen habe, weiß ja mittlerweile sowieso jeder. Und da wird einiges. Wir brauchen Vorbereitungszeit, weil das ist ein großes und komplexes Thema.
Wir decken Dinge auf.
Ja, auf jeden Fall. Und seid mal gespannt, was man alles dazu sagen kann. Und bis dahin verabschieden wir uns mit den Worten: Komm mit uns ins Abenteuerland.
Ja.
Denn der Eintritt kostet den Verstand.
Soweit war ich jetzt irgendwie gedanklich nicht, weil den Verstand habe ich hier heute schon verloren. Danke, dass ihr bis dahin durchgehalten habt. Die nächste Folge wird wieder ernsthafter, ich verspreche euch das. Tue ich das? Nein. Vielen Dank fürs Durchhalten. Tschüss.
Danke, Mike, dass du hier warst. Bis demnächst. Ciao.
Lachen und Husten ist eine doofe Kombination.
Ich kann mich nur wiederholen, schade, dass das kein Videopodcast war. Mike war zu schön anzusehen, wie er da stand und sich nicht entscheiden konnte. Sterbe ich gerade vom Husten oder lache ich mich darüber kaputt, dass es mir schon wieder passiert? Also allein die ganze Körperhaltung war so ein zur Schau getragener innerer Kampf. Ich höre jetzt auf, sonst muss er wieder lachen.